heutige Sonntag hat einen Namen. Einfach ein Kommando. Singt. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Mein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Wäre schön, wenn das auch uns heute verbinden würde. Lasst uns miteinander seinen Namen, den Namen unseres Herrn erhöhen. Wir wollen diesen Sonntagsgottesdienst zu einem Gottesdienst des Dankens und des Lobens machen. Und ich freue mich, dass Sie mit einstimmen in dieses Loblied, du meine Seele, singe wohl auf und singe schön, 197, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Unser lieber Herr, unser Heiland, unser Lob ist so kümmerlich und unser Klagen und Jammern ist oft so laut. Und es ist uns leid, Herr, dass wir dir so wenig Ehre machen. Da danken wir dir, dass du heute wieder vor uns trittst und uns all deine Wohltaten zeigst und vorstellst. Wir wollen dir danken, wie wunderbar du unser Leben gemacht hast. Wir preisen deine Schöpfermacht, dass du uns bis heute erhalten hast, aber noch viel mehr, dass du in deiner Güte uns heute begegnen willst und unser Leben erneuerst und veränderst. Wir danken dir für deine große, wunderbare Vergebung. Und wir wollen bei dir abladen, Schuld, Übertretungen, Versäumnis, Sünde, Unrechtes. Nimm du es weg in deiner Vergebung. Mach uns frei und rein, dass wir uns ganz neu deiner Nähe freuen können. und dass unser Glaube an dich befestigt wird und dass wir mit unserem ganzen Leben dir Lob sagen können. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bedrückt und belastet. Die auf dich sehen, werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Amen. Wir hören die Posaunen mit dem neuen Lied, Dir, Herr, will ich danken. Ich weiß nicht, was Ihr Lieblingslied ist. In der Bibel heißt es, dass in der Ewigkeit die, die dabei sind, und ich hoffe, dass Sie dabei sind, das Lied Moses singen werden. Nun gibt es zwei Versionen in unserer Bibel vom Lied Moses. Wahrscheinlich werden wir beide singen. Wir lesen jetzt das Lied Moses nach 2. Mose 15. Aber wieso in so einem Gottesdienst ist natürlich gekürzt, weil wir nie Zeit haben. 2. Mose 15. Und beim ersten Vers, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil, das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Und jetzt wird es nochmal eindrücklich geschildert, wie Mose das Wunder der Befreiung am Roten Meer, am Schilfmeer erlebt hat. Und wir lesen bei Vers 11 weiter, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Und jetzt heißt nicht der liebe Gott, sondern wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Als du deine rechte Hand ausrecktest, Verschlang sie die Erde, du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie, Angst kam die Philister an, da erschraken die Fürsten Edoms, zitternd kamen die gewaltigen Moabs an, alle Bewohner Kanaans wurden feig, es fiel auf sie Erschrecken und Furcht, vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie, wie die Steine, bis dein Volk, Herr, hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbteils, dem du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Jetzt haben wir vorhin schon vor Beginn, das ist so schön, wenn man da schon ein Lied singen kann, den Psalm 103 gesungen mit dem einen Vers, und jetzt singen wir in dem anderen Lied nochmal diesen wunderbaren Psalm 103 zum Sonntag Kantate in dem Liedheft 786. Lob meine Seele den Herrn. Das hat einen Grund, wenn Gott einfach das Kommando gibt, singt. Wenn sie Gott ungehorsam sind, sind sie selber schuld. Ich weiß nicht, wie sie den Tag beginnen. Warum nicht im Bad den ersten Lobchoral? Es ist wunderbar, durch das Lied verändert sich so viel. Und wir haben das ja auch in vielen Gruppen der Gemeinde, dass durch das Singen, oft singen wir einfach ein paar Lieder nacheinander und freuen uns dann einfach unseres Herrn. Und ich wollte mit Ihnen auch noch eins unserer schönen Danklieder aus dem Gesangbuch singen, das so eine schöne Melodie von Friedrich Silcher hat. 484. Womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaut? 484. Ich sage die Verse jeweils an. Den ersten Vers. Thank you. Jetzt singen wir den Vers 3. Im Rückblick auf die Lebensführungen kann man ja oft nur ganz überwältigt dastehen und sagen, es waren oft schwierige Zeiten, aber wie wunderbar hat uns der Herr geführt. Vers 4 singen wir. Und es gab viele Stunden in unserem Leben, wo wir den Mut aufgeben wollten, wo wir nicht mehr weiter konnten vor lauter Schwäche. Und dann haben wir die Adlersflügel Gottes erfahren, die er uns hochgehoben hat. Wir wollen noch den 7. Vers singen und mit dem wollen wir abschließen, den 7. bitte ich Sie aufzuschlagen, Offenbarung 15, auf Seite 300 im Neuen Testament bei den Bibeln hier, die wir in der Kirche haben, Kapitel 15 der Offenbarung, Verse 2 bis 4. Das ist natürlich immer problematisch, wenn man nur Verse liest, aber wir müssen es, denn der Vers davor beschreibt mit den wenigen Worten, dass Gottes Zornesschalen über der Welt ausgegossen werden, die unendliche Katastrophen herbeiführen. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, ein durchsichtiges Meer, mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild, das ist die antichristliche Macht, der letzten bösen Zeit, und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen. Sind also die, die uns im Glauben vorangegangen sind, die jetzt schon in der unsichtbaren Welt, die uns ja umgibt, wir können nur nicht sehen, jetzt in der unsichtbaren Welt den großen, vollendeten Lobgesang singen. Und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des gekreuzigten Jesus, des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig, ja. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Gegenwärtig kann man ja in der Halle des Stuttgarter Hauptbahnhofs eine tolle Videopräsentation sehen. Stuttgart 21, also Stuttgart im nächsten Jahrtausend. Wenn man das sieht, was die Planer da alles auf die Füße stellen, Hut ab. Ich habe gedacht, schade, dass ich schon so alt bin. Unsere jungen Leute, die werden das Herrliche alles noch miterleben. Ich habe in meiner Jugend, und das ist schon lange her, gerne Zukunftsromane gelesen. Es gibt ja tolle Bücher. Es hat mich als junger Mensch fasziniert, wie man einen Tunnel bohrt unterm Atlantik bis nach USA hinüber. Oder wie man die ganze Sahara mit der modernen Technik bewässern kann. Aber dann, schon lange her, da ist mir die Lust am Lesen der Zukunftsromane völlig vergangen. Ja, warum? Weil die alle so schrecklich pessimistisch sind. Ich kann das nicht mehr lesen. Wie chaotisch das wird. Die ganze Welt überbevölkert und kein Raum für die Menschen. Und jeder macht sich den Raum streitig und die Natur verstrahlt oder vergiftet mit der Chemie. Und selbst die Weltraumfahrt, das wäre noch was für die Zukunftsfantasie denkender Leute. Nein, das wird zum Krieg der Sterne in den Supergalaxien. Und der Mensch nimmt seinen ganzen Unfrieden dort mit hinein. Es ist in der Tat apokalyptisch, die Zukunft. Und für junge Menschen muss man dann sagen, wo wollt ihr da leben? Habt ihr da Mut dazu? Wohin geht die Reise? Nun ist gut, dass Gott dem Johannes einen Blick gegeben hat in die Zukunft. Und zwar, das sind keine Träume, das sind auch nicht Visionen, wie sie manche haben mögen, sondern es sind Realitäten des Wortes Gottes, was Johannes gezeigt bekommt. Steht ja extra hinten hin, es darf nichts zugefügt werden und darf nichts weggenommen werden im letzten Kapitel der Offenbarung. Gott hat dem Johannes gezeigt, was gewiss kommen wird. Und wieder sehen wir diese ungeheuren apokalyptischen Reiter. Wie der dritte Teil der Menschen im Krieg umkommt. Wie die Bäume versenkt werden von der glühend heißen Sonne. Wie Teuerung bleibt und Krankheit wütet und Pest. Und wie die Menschen unheimliche Waffen wiedereinander ersinnen. Ich will es jetzt gar nicht ausmalen. Die vergifteten Flüsse, die zu Blut werden. Das Wasser kann man nicht mehr trinken. Das ist doch unsere Welt, von der alle reden. Nein, die Offenbarung schildert dann was ganz Großes. Es ist nur der Rahmen, nur die Oberfläche. Und dann wird erzählt, dass Gott einen Engel schickt und der Engel, und das sind gerade die Verse davor, Kapitel 14 im Schluss, wenn Sie es lesen. Ein Engel mit dem Winsermesser und er sagt, schneide ab, die Beeren sind reif, Gott hält Gericht. Jetzt ist wichtig, dass junge Leute wieder Mut für die Zukunft haben. Gott entgleitet doch diese Weltgeschichte nicht. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Auch diese unheimlichen Katastrophen, die geschehen sind, hineingebaut in das, man kann kaum darüber reden, das unheimliche Zorngericht Gottes über die Sünde und alle Bosheit der Welt und der Menschheit. Und diesem ganzen schrecklichen Geschehen hat die Offenbarung eigentlich etwas anderes, was ich sagen will. Nicht die einzelnen Detailerlebnisse des Schreckens, sondern immer wieder wird der Blick dahin aufgerichtet. Und plötzlich sieht man den Thron des Weltenherrschers Jesus. Und eine unübersehbare Schar aus allen Nationen und Völkern und Sprachen steht da. Und die schreien aus Leibeskräften. Den ganzen befreiten Schrei, wir sind hindurch, wir haben es geschafft. Es liegt hinter uns die ganze Mühsal und die ganze Qual. Und sie singen bloß noch das eine wunderbare Loblied. Dir, Herr, will ich danken. So hat es das Lied vorhin geheißen, der Posaunen. Du hast uns durchgebracht, nicht wir, du hast das geschafft. Und du bist mit uns so wunderbar hindurchgekommen. Wir können nicht genug von deiner Größe und von deiner Macht reden. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das, was Johannes gesehen hat, war ja nicht eine Vision, sondern das ist ja heute schon Wirklichkeit. Die, die im Glauben uns vorangegangen sind, die sind schon bei der vollendeten Gemeinde. In dieses Lob Gottes stimmen wir ja hier nur ein, in die wir noch unsere Wegstrecke absolvieren, durch die Schrecken dieser Welt. Und ich möchte Ihnen immer nur Mut machen, Sie dürfen mit einstimmen in diesen Jubel aus Leibeskräften, in der ganzen Freude, in die vollendete göttliche Harmonie des Lobpreises Gottes. Jetzt steht aber hier noch etwas, was der Inhalt des Lobpreises ist. Das ist nicht bloß irgend so ein Ohrwurm, den die singen, sondern das hat einen ganz wunderbaren Inhalt. Und ich will mal versuchen, das so auszulegen, dass wir es mitnehmen können und dass wir sagen, so soll mein Lobpreis auch erklingen. Das Erste, was sie in diesem Lied Moses rühmen, dass sie dort anstimmen, ist: Wunderbar, wie wunderbar sind die Werke des Herrn. Wie wunderbar sind die Werke des Herrn. Jetzt muss ich zuerst mal was sagen. Kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, also, dass ihr im Gottesdienst singt, ist sehr abstoßend. Ja, weiß ich. Da sagen die ja, also, wenn ich da einen Geschäftskollegen mitbringen will in den Gottesdienst, den haut's ja raus. Warum soll der ein Buch in die Hand nehmen? Das singt doch auch sonst nie. So, ja, singt vielleicht manchmal in der Mainacht, wenn er beduselt ist, oder im Stadion, ja, so ein Tag, so wunderschön, aber nur wenn der Verein gewinnt, wenn er verliert, singt man schon nimmer. Ist richtig, man singt kaum. Man singt ein paar Schlager, die sind schnell wieder vorbei. Oft sind es auch schmutzige Lieder. Aber das richtige Singen des Lobpreises gibt es in unserem Mund nicht. Nur ist das kein Problem des modernen Menschen. Das ist ein Problem des Menschen, solange er lebt. Wir haben in unserem Leben die Last der Lebensbewältigung. Wir sind zu furchte Stirne. Jeder von Ihnen hat so viel zu leisten im Beruf und wir stehen hart im Kampf und es ist so viel Schwieriges, was wir durchkämpfen müssen. Und je älter man wird, wird das ja nicht weniger. Man kann keine Muse zum Singen. Es sind einige Spezialisten, die so eine schöne Stimme haben. Die singen im Chor und so, aber wir Normalleute doch nicht mit unserer schlecht ausgebildeten Stimme und so. Das ist dem Menschen fremd. Ich möchte Ihnen mal sagen, warum wir nicht singen können. Das ist gar nicht ein Problem unserer Zeit oder unserer Stimme, sondern das ist vor allem ein Problem, also abgesehen von denen, die einfach vielleicht ihre Stimme nicht so entwickelt haben, das gibt es natürlich auch, die meine ich jetzt nicht, sondern was ist das Problem des Singens? Ist die Glaubenskrise, in der wir stehen. Ob wir singen können. Viele Leute kommen zu uns rein und sagen, bei euch wird ja noch richtig gesungen. Freue mich immer wieder. Das ist ein Zeichen, dass Glauben lebt. Und wo der Gesang erstirbt, wird nicht mehr gesungen. Ich weiß noch, es war in den 70er Jahren, wie plötzlich die Singebewegung in der Jugend wieder anfing. Jahrzehnte haben wir gesagt, man singt einfach nicht mehr. Viele Jugendveranstaltungen sind ohne Singen abgelaufen. Und ich sehe noch die wenigen Leute, die wir damals waren, in der Jugendarbeit, wie die gesungen haben, Jugend für Christus, Jugend voll Freude oder im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Das mussten wir singen. Und dann sind wir auf die Straßen gegangen, haben es auf der Königstraße gesungen, obwohl die Leute den Kopf geschüttelt haben. Es war ein Ausdruck des Glaubens. Jetzt sage ich, dass Leute heute nicht singen wollen, ist ein Ausdruck der Glaubenskrise. Wenn Menschen sagen, ich möchte mit meinem Leben selber fertig werden, ich brauche keinen Gott, und das sagt man ja heute als moderner Mensch so ganz locker, ach was, mache ich doch selber, kann ich alles gut. Und dann kommen sie in die erste Krise ihres Lebens. Es erinnert mich immer an einen Unfall, den ich als Student hatte. Da bin ich von einem großen Kirschenbaum runtergefallen. Da ist eine Leiter zusammengebrochen. Ich stand ganz oben auf der Leiter. Und den Augenblick, den sehe ich immer noch. Wie ich stürze, ich sehe den Steinboden, der rast auf mich zu und es hört überhaupt nicht auf. Und ich will irgendwo mich halten und da ist nichts mehr zum Halten. Ich habe bloß noch vielleicht so ein zersprochenes Teil der Leiter in der Hand. Aber ich habe nichts mehr, was hält. Und das Erschütternde ist heute bei vielen der Menschen, mit denen wir zusammenleben, vielleicht jetzt bei Ihnen selber, dass Sie sagen, ich fühle mich im bodenlosen Fall. Ich bin jahrelang ganz fröhlich entlanggegangen, aber seitdem meine Ehe zerbrochen ist oder seitdem der schreckliche Todesfall eingetreten ist, oder seitdem ich weiß, ich habe eine schwere
Krankheit, da tickt eine Zeitbombe bei mir und so. Seitdem finde ich keinen Halt mehr. Es gibt auch keinen Halt in uns. Wir sind Todeskandidaten, wir sind sterbliche Menschen. Was soll ich da singen? Da kann man nachts nicht mehr schlafen, da hat man keine Ruhe und keinen Frieden mehr. Und sie dürfen singen, weil Gott sie geschaffen hat. Wie heißt das? Wie wunderbar sind deine Werke. Sie brauchen ihr Leben nicht mal selber bewältigen. Sie sind ein Werkstück Gottes. Jetzt sollen sie anfangen, ihren Glauben wieder ganz schlicht zu buchstabieren. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. Das hatten wir vor ein paar Sonntagen ganz ausführlich. Die Mitte des ersten Glaubensbekenntnisses von der Schöpfermacht Gottes. Ich bin ein Wunderwerk seiner Hand, obwohl mein Leib zerfällt, obwohl er krank ist und viele Mängel und Fehler hat. Ich bin ein Wunderwerk Gottes. Dieser Tag kommt aus seiner Hand und ich darf ihn rühmen und preisen. Ich darf ihn rühmen und preisen, auch über seiner Schöpfermacht. Wie wunderbar sind deine Werke, Herr, du hast mich herrlich gemacht. Freuen Sie sich doch mal, wenn Sie morgens in den Spiegel sehen. Und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich gemacht hast. An dem, was Sie heute sehen mit Ihren Augen, genießen Sie es doch und freuen Sie doch sich dran. Aber es geht ja noch ein bisschen weiter mit dieser Schöpfermacht. Deine Werke sind wunderbar. In der Offenbarung steht es ganz bewusst nach den schrecklichen Zorngerichten Gottes. Nach den verseuchten Flüssen und nach den verbrannten Bäumen und nach der ganzen verwüsteten Umwelt um uns her steht das doch. Warum? Warum? Ja, wie geht denn das zusammen? Und wissen Sie, das ist ja alles ein Gericht Gottes über uns Menschen, wo wir alle so stolz meinen, selber ohne Gott unser Leben bewältigen zu können. Jeder von uns hat doch daran so große Schuld. Wir haben Gott auf die Seite gestoßen. Noch täglich viel. Hatten Sie wirklich gestern Zeit zur Stille mit Gott? Wie lange haben Sie mit Gott reden können? Sie wollen doch alles selber machen. Und wenn uns Gott auflaufen lässt, so wie er diesen ganzen Kosmos auflaufen lässt, in seiner Empörung gegen Gott, selbst mit seiner antichristlichen Spitze, wo das alles noch einmal zum Vorschein kommt, da darf ich mich freuen an den Werken Gottes. Was ist denn das Werk Gottes? Dass er seinen Sohn Jesus in diese Welt sendet zur Versöhnung für meine Schuld. Und ich darf heute die ausgestreckte Hand Gottes fassen. Mit Gott Frieden haben, mein Leben in die Hand Gottes legen. Bitte Sie. Das müssen Sie ergreifen. Das ist eine Vorbedingung vom Singen. Sonst können Sie die Werke Gottes nicht rühmen. Herr, ich danke dir, dass dein Blut meine Sünden alle wegnimmt und auslöscht und alles gut macht. Und dass ich dein Gericht nicht mehr fürchten brauche. Natürlich gibt es ein Gericht Gottes. Aber ich kann doch nur fröhlich singen, wenn ich mich geborgen weiß in der Hand Gottes. Wenn ich seine starke Hand kenne, in der ich mich bergen kann, wie in einer Schutzhöhle. Wo ich weiß, auch wenn ich sterbe, ich falle in die Hand des lebendigen Gottes. Ich rühme seine Werke. Wie sind Sie einmal zum Glauben gekommen? Es war doch ein Werk Gottes, dass er bei Ihnen durchgedrungen ist durch den Panzer der Gleichgültigkeit. Dass er Ihnen so nette Freunde in den Weg geschickt hat. Dass Sie so liebe Gemeinschaft fanden. Herr, ich danke dir für die Werke. Was du Großes getan hast, in der Ewigkeit werden wir mal rühmen und sagen, Herr, nicht nur deine Schöpfung, sondern auch dein Erlösungswerk, dein Bewahren. Was hat Gott alles in seiner Macht schon getan, um uns zu tragen? Ganz wunderbar, dass wir uns seiner Macht freuen dürfen. Da steht in der Bibel ein Wort, das ich hier gerne Ihnen zurufen will, auch wenn es ein griechisches Wort ist, aber manche haben es schon gehört, das sind vielleicht die Kunstfreunde, wo wir sagen, allmächtiger Gott, das ist ja bei uns so ganz komisch abgegriffen, als nichtssagender Begriff. Da steht im Griechischen Pantokrator, Weltenherrscher, Herr aller Herren, König aller Könige. Wir singen unsere Lieder heute schon, weil heute niemand etwas gegen diese Macht Jesu tun kann, auch wenn die Zorngerichte Gottes noch über die Welt hinweggehen. Wir jubeln und danken unserem Herrn, auch wenn vor uns noch verworren die Wegstrecke liegt, die wir noch gehen müssen. Jetzt greife ich was Zweites aus dem Lobgesang raus. Ich möchte also auch ein bisschen, dass wir es verstehen, dass es jetzt wirklich in unserem Kopf als Erfahrung mitgeht, dass wir Bibelkenntnis bekommen. Also wir rühmen in dem Lobpreis die Werke Gottes, was er alles tut, der schaffende, wirkende Gott. Jetzt rühmen wir in diesem Loblied auch, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Ich habe das so überschrieben, wie herrlich sind deine Methoden. Das sind doch die Wege Gottes. Die Methoden, wie der Herr mit uns umgeht. Ja, wie geht der Herr mit uns um? Was für eine Methode hat er denn? Eine Methode, die uns oft gar nicht passt. Es sind heute viele, die Gott nicht verstehen in seinen Methoden. Warum führt mich Gott so? Darum wäre es doch wichtig, wir würden in der Bibel wieder die Methoden Gottes lernen. Welcher Methode schafft Gott? Was sind seine Wege? Und da ist es immer so, dass er seine Leute in Sackgassen führt. Und dann steht man da und sagt, jetzt ist alles aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Und das macht der Herr nur, um seine Macht und seine Größe zu offenbaren. Sind Sie heute in einer Sackgasse? Wissen Sie heute nicht mehr weiter? Sie werden die Macht und Größe Gottes erfahren, aber auch seine Methode. Hat bei Gott Methode. Das ist ein ganz interessantes Zeichen heute, dass an den Gräbern und bei den Bestattungsfeiern fast nicht mehr gesungen wird. Wir können ja nur noch bei Leuten singen, die ganz bewusst im Glauben standen. Wo die Gemeinde auch da ist und dass es nicht zu kläglich singt, dass Uhland nicht recht behält, schauerlich der Leichenchor. Also, wie kann das richtig so sein, so wie ich schon erlebt habe, dass man sagt, das Schönste am Grab war das Singen. Die Osterlieder, wie das. Und wenn die Tränen runterlaufen, der Lobpreis der Macht Gottes in einem Augenblick, wo wir die Methoden Gottes ja mit unserem Vernunftsinn nimmer verstehen. Warum? Ich verstehe den Tod nie, auch nicht beim alten Menschen. Der Tod ist immer der Feind. Aber Gott führt in die Tiefen und dann wieder zur Herrlichkeit. Und da heißt, sie singen nicht nur das Lied Mose, sondern das Lied des geschlachteten Lammes, des gekreuzigten Jesus. Der Passionsweg Jesu hat Methode bei seinen Leuten. Ich habe eine ganz schreckliche Woche hinter mir. Ich weiß nicht, ich habe so gelitten und habe gedacht, ich will Ihnen heute eine fröhliche Kantatepredigt halten und ich muss Ihnen ein paar schwere Sachen sagen, dass unser Herr uns den Leidensweg führt, weil er sie beschenken will. Und ob Sie das verstehen, dass das ein Geschenk Gottes ist, dass wir das Lied des Lammes nicht nur nach den Noten singen, sondern dass wir auch das durchbuchstabieren, ganz stückweise mit unserem eigenen Leben. Und darum singen die in der Ewigkeit, die da schon uns vorangegangen sind, so befreit. Darum jubeln die so. Sie haben selber kaum glauben können. Es war ihnen selber so unfassbar. Und dann wirklich, wir sind hindurch. Wir erfahren es ja immer wieder, dass uns der Herr mit seiner starken Macht herausholt aus den Stunden der Depression. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Haben Sie es erlebt? Wenn Sie mit Ihrem Leben immer weiter wissen, vor lauter Verbocktem stehen und sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll, der Herr heilt. Wenn in Ihrem Leben alles aussichtslos scheint, und dann kommt der Herr mit seinem ganz, ganz großen, wunderbaren Zuspruch und mit seinen Führungen, Sie werden es erleben und Sie dürfen schon den Lobgesang anstimmen. Herr, deine Methoden sind so wunderbar, deine Wege, wie du deine Leute führst. Es war doch bei Mose nicht anders. Jahrzehntelang haben sie geseufzt unter der Terrorherrschaft der Ägypter und wie die gefoltert haben und wie die sie misshandelt haben und die Last war nicht zu bewältigen und sie schrien zum Herrn Und dann dauert es ganz lang, bis der Herr sie erleben lässt. Aber es ging immer wieder in neue Proben hinein. Und dann stehen sie im Schilfmeer und rechts waren die großen Felswände und vor ihnen das Wasser und hinter ihnen die Ägypter. Und dann schrien sie, Herr, es hat doch alles keinen Wert mehr, geben auf. Und dann führt der Herr sie durch die Fluten. Und dann stehen sie am Bitterwasser. Kennen Sie das? Sie kommen an eine Stelle und sagen, jetzt kann ich endlich trinken. Und dann trinken sie es, dann ist Brackwasser. Sie spucken es wieder aus. Mein Leben ekelt mich. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Das sind Methoden der Führung unseres Herrn. Der Lobpreis, Herr, herrlich sind deine Wege, sind lauter Siegeswege. Wie der Mose dann am Felsen stand und kein Wasser und dann haut er auf dem Felsen noch ein Wasser raus. Herr, wir gehen doch von Wunder zu Wunder, von Erfahrung deiner Macht zu ewig neuer Erfahrung. Er führt mich auf rechter Straße, aber das hat doch der David gedichtet, der jahrelang um sein Leben geflohen ist, der in Angst lebte. Und er hat gesagt, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn der Herr hält mich in seiner Hand. Können Sie es auch so, Ihre ganzen Sorgen ablegen? Sie brauchen keine Wache vor der Höhle. Der Herr schützt mich. Der Glaubenssieg, den wir bekennen und über den wir uns freuen. Also, das war der zweite Teil des Lobes, das wir singen. Und das hat bei Gott Methode, so wie im alten Bund, war es im neuen Bund bei Jesus und so wird es in Ihrem Leben sein. So werden Sie Jesus erfahren. Und darum dürfen Sie singen. Sie dürfen schon hier anfangen, laut zu singen. Noch das Letzte, was da in dem Lobpreis drin ist. Gott wird bestimmt ans Ziel kommen. Ich habe es noch ein bisschen vereinfacht, weil ich weiß, man kann es schlecht behalten. Gott wird bestimmt ans Ziel kommen. Du allein bist heilig, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir und deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Jetzt muss ich nochmal sagen, also was wir heute verhandeln, ist für normalen Menschen und ich denke, hier sitzen viele normale Menschen. Widersinnig. Also ich gucke und sage, was soll das? Ganz normal. Glauben ist eine unerträgliche Zumutung. Das verstehen wollen. Ich verstehe, dass Leute sagen, wie ich es heute überall höre, wo ist denn Gott, wenn solche schrecklichen Katastrophen passieren? Sie verstehen nicht einmal mehr, dass diese Welt schon im Gericht Gottes ist. Der mündige Mensch ohne Gott, der die Welt geschaffen hat nach seinem Bild, muss all das auslöffeln. Und wir sitzen mit drin. Und das wird noch weitergehen. Mein Herz wird schwer. Viele junge Leute werden es wahrscheinlich massiv miterleben, wenn die Macht des Antichristen sich noch einmal so zusammenballt, dass nicht mehr vom gekreuzigten Jesus gesprochen werden darf. Das wird das Kennzeichen sein. Das will er auslöschen, weil das das Kennzeichen ist, dass es durch Sterben zur Herrlichkeit geht. Wenn der Antichrist sein Paradies schafft, wo es keinen Hunger und kein Leid mehr gibt, wo es keine Haushaltsdefizite gibt, das wird der Antichrist schaffen. Wo es kein Versagen der UNO mehr gibt, die Werkzeuge sind schon da, aber wir warten, bis es kommt. Aber da steht ja in der Offenbarung das Allerschlimmste, dass die Jesusgemeinde in der letzten Stunde der Versuchung auf die Idee verfällt, mit den antichristlichen Mächten zu buhlen um den Einfluss der Welt. Wir können doch evangelisieren im Reich des Antichristen. Der erlaubt uns noch, dass wir hinten den Segen sprechen in seinen Versammlungen. Ist doch gut, ist doch christlich. Aber das Evangelium in seiner Sprengkraft wird nicht mehr verkündigt. Und man fragt sich manchmal, haben wir nicht heute schon sehr viele Kompromisse gemacht, wo Jesus ganz anders von uns, seinem Volk, will, dass wir ihm allein trauen, gehorsam seinen Weg gehen. Hat uns den Weg so klar gewiesen. Hat es nicht bloß bei den 10 Geboten belassen, sondern hat sie in der Bergpredigt so verschärft, bis in die Gedanken und Sinne meines Herzens hinein. Für die Gemeinde Jesu gibt es nur einen Weg, dass sie diesen Weg der Nachfolge ganz treu geht oder sie verfällt dem Gericht Gottes. Das ist das schreckliche Wort, dass aus der Gemeinde Jesu eine Hure wird, die sich anbietet und dann mit jedem, der kommt, mitmachen kann. Mit den Mächten der Zeit und mit allem um des Geldes willen, um des Geschäftes willen. Und jetzt ist wunderbar. Ich muss das einfach erwähnen, unter Vollständigkeit halber. Das vom Antichristen steht ja in den Kapiteln davor. Nie wird das Lob des Herrn aufhören, sondern der Herr wird mit seinem Reich und mit seiner Gemeinde zu Ende kommen. Frage ist bloß, ob Sie dabei sind. Machen Sie bitte in Ihrem Glaubensleben keine faulen Kompromisse, sondern gehen Sie eindeutig mit Jesus. Und da ist mir es ganz groß, wie das Kennzeichen der Jesusgemeinde immer singen war. In den Arenen bei den Römern, als man die Christen den Löwen vorgeführt hat, sind die ersten Lobchoräle gesungen worden im Angesicht des Todes. Den Märtyrern, wo wir sie haben, bei den Waldensern, bei den Hussiten und bei der Reformation und bei den Hugenotten, haben sie auf den Scheiterhaufen die herrlichen Psalmen gesungen, bis eine Verfügung kam, dass den Delinquenten, bevor das Feuer angezündet wird, die Zunge bei lebendigem Leib aus dem Hals gerissen werden muss, damit sie nicht mehr singen. Und dieses einfache Jesuszeugnis, was sie singen, das ist so eine Macht, darum hat der Herr befohlen, singt. Und es ist gleichzeitig die Kraft, die unseren Glauben am Leben erhält, gegen alle antichristliche Versuchung. Was sie singen, die ganzen herrlichen Lieder, jetzt können Sie sich einsetzen. Als in Uganda die ersten Pagen damals am Hof des Königs von Uganda Christen wurden, das war ja der große Forscher Stanley, der dort der erste Missionar war, da haben die sich ja in einer schrecklichen homosexuellen Praxis dem König verweigert. Das ist durch die Araber damals in den Königshof gekommen und wurden die hingerichtet. Und die Afrikaner, die noch gar keine Christen waren, haben gesagt, uns ist kalt und heiß den Rücken runtergelaufen. Durch die Flammen hörten wir sie singen. Das ist so eine Macht, dass ich sie bitten will, singen Sie doch. Singen Sie diese herrlichen Jesuslieder. Und es ist etwas Wunderbares, wenn wir in unserem Bibelkreis die Lieder singen. Da geht es gar nicht um die Ästhetik. Da mag es auch falsch sein, so wie wir es auch hier in den Liedern immer tun, dass wir es im Glauben und in der Freude tun dürfen und sagen, das soll mein Leben sein, in einer Zeit, in der das zur Reifung kommt. Dieses unheimlich Gottlose dieser Widernatur der Welt. Und die Jesusgemeinde, die kleine Jesusgemeinde, die sich sammelt, sie kann sehr klein sein in der letzten bösen Zeit, aber sie wird singen. Sie wird auch im Martyrium, und davon steht auch viel hier, in diesen Kapiteln, wird sie singen in der großen Freude, und wir dürfen uns bei diesem Singen immer schon vereinen mit der Gemeinde vor dem Thron Gottes. Ich möchte Sie einfach bitten, machen Sie in Ihrem Leben diese Hingabe ganz klar und fest. Er ist mein König, nicht nur der König der Völker, mein König und Herr. Mein Leben soll, solange ich ihm noch in dieser Welt dienen darf, allein ihm gehören. Amen. Und nun singen wir ein Lied, das man auch in den 60er Jahren sehr viel gesungen hat. Kommt her, des Königs Aufgebot, 224. Und da steht es dann drin, dass er uns durch die Fluten trägt. Das ist ein Lied von Friedrich Spitta und eine alte Melodie von Heinrich Schütz. Aber auch die, da möchte ich Ihnen auch Mut machen, summen Sie dann einfach mit, sollte es Ihnen nicht bekannt sein. Aber viele kennen Sie noch als eine ganz bekannte, frische, fröhliche Melodie, 224. wollen beten. Du ewiger Herr und König, straf uns nicht in deinem heiligen Gericht. Wir hätten es verdient, erst recht als deine Gemeinde und dein Volk. Wir brauchen deine Vergebung jetzt, Herr, dass du uns ganz in deine Nachfolge ziehst. Und hilf uns, dass wir es festmachen, dass wir uns ganz dir hingeben. Und wir bitten dich für die Welt. Es ist deine Güte und deine Geduld, dass du das Gericht noch aufhältst. Und wir bitten dich, dass du noch Zeit lässt zur Buße, dass wir viele noch zur Umkehr führen dürfen. Und dann wollen wir dir danken, dass durch alles, was uns auch heute in unserem Lebensweg schwer und unheimlich vorkommt, wir doch deine Wunder, deine Liebe, deine Güte und deine Bewahrung erfahren dürfen. Keine Last ist so schwer, die du auflegst, als dass wir sie tragen könnten. Jetzt möchten wir dich ganz besonders für die bitten, die durchs Leiden gehen, auch für die Kranken, die nicht unter uns sind, und für die Alten, für die Pflegebedürftigen, für die Schwermütigen, dass du bei ihnen bist, dass du zu ihnen redest und sie segnest, auch heute an diesem Tag. Und wir möchten dich für die jungen Menschen unter uns bitten, dass sie fröhlich auf deinen jüngsten Tag zu leben und dass sie diese Welt gebrauchen und einsetzen zu deiner Ehre, um dein Reich auszubreiten. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Heute haben wir etwas Besonderes wieder anzubieten. Wir freuen uns immer wieder, neue Gäste unter uns, und wir wollen sie gerne hereinnehmen. Ganz unverbindlich ist nachher eine kleine Zusammenkunft. Wollen Sie einfach ein bisschen was über die Gemeinde hören? Alle, die in den letzten Wochen neu gekommen sind oder zurückliegenden seid, einfach im oberen Saal gehen Sie jetzt gleich nach dem Gottesdienst hinüber. Wir haben heute auch, wenn ich das für eine geschickte Zeit halte, nach diesem Gottesdienst, ist noch nicht Zeit zum Mittagessen, ein Glaubenskurs für Anfänger. Man war liegt so weit zurück, Konfirmandenunterricht oder hat damals nichts mitgenommen. Wie ist denn das mit Jesus heute? Gehen Sie in den unteren Saal im Gemeindehaus. Glaubenskurs im unteren, den Newcomer im oberen Saal. Am nächsten Sonntag, ich möchte noch mal darauf hinweisen, da ist Konfirmation. Und die Konfirmandenfamilien haben immer etwas Sorge, weil ihre Gäste kommen und bei uns ist jetzt schon alles besetzt. Wie wird das? Da sage ich, da hat es viele Leute, die sind so, sagen, ach, das ist mal ganz geschickt, dann weichen wir auf den zweiten Gottesdienst aus. Wir wollen aber niemand ausladen. Das ist unser Prinzip. Niemand soll sagen, ich bin unerwünscht. Sondern nur die Frage, wo es geht, ist es eine Hilfe, wenn Sie den Konfirmandenfamilien Platz machen. Es hat in den ganzen Jahren immer wunderbar geklappt. Es war dann immer noch mehr Platz als nötig, als jetzt etwa. Und darum, wir haben am nächsten Sonntag deshalb den zweiten Gottesdienst erst um 11 Uhr, damit das gut aneinander vorbeigeht, etwas zurückgesetzt. Und warum machen wir Muttertag? Weil ich denke, Ihre Nachbarin ist damit ansprechbar. Die können Sie mal einladen zum Gottesdienst. Wir haben eine Predigt über die Schwiegermutter, die Naemi, wunderbare Bibelgestalt. Aber wenn man ein paar Dinge zeigt, das Verhältnis der Naemi zu Ruth war so wunderbar, und das sind so viele biblische Linien, auch von den heilsgeschichtlichen Linien Gottes wichtig. Also das mal geschickt, am Ende kommen die Kinder von der Kinderkirche, es wird nächstes Mal im ersten Gottesdienst keine Kinderkirche sein, sondern nur im zweiten Gottesdienst, so steht es auf dem Notizenzettel. Der liegt am Ausgang auf, wer den nicht hat, nehmen Sie den bitte mit. Wir haben ja so tolle junge Leute, die leben schon ganz im dritten Jahrtausend, das gefällt mir. Da ist einer, der hat sofort unseren Notizenzettel, unseren Informationszettel ins Internet gegeben. Wir sind eine der ersten Gemeinden Deutschlands, wo Sie alle Gottesdienste im Internet aufrufen können, auf der Datenautobahn. Ich wusste gar nichts davon. Wer von Ihnen aber keinen Internetanschluss hat, soll das Papier mitnehmen. Sonst haben Sie gar nichts und kommen dann falsch. Und noch etwas, was nicht im Notizenzettel steht. Bibelstunde, wir beginnen mit einer neuen Reihe. Es hat mich doch beeindruckt mit diesen Bibelfilmen im Fernsehen. Wir machen die Josefsgeschichte. Weil die kommt dann jetzt bald im Fernsehen bei dem großen Bibelfilm. Eine ganz tolle Geschichte, wo der Name Gottes ja kaum vorkommt. Eine Geschichte, wo man die Herrlichkeit unseres Gottes ganz wunderbar erkennt. Und wir haben am nächsten Dienstag zwei Bibelstunden. Die eine ist um 14.30 Uhr, für die, die lieber mittags kommen, und die andere ist 19 Uhr unser Bibeltraining. Etwa jeweils 30 Minuten oder 35 Minuten, wenn Sie, und dann noch das Singen davor, dann möchte ich Sie einladen. Und dann noch, unsere Reise nach Prag, die war ja überfüllt und ausgebucht. Jetzt ist durch Krankheit schon mal zwei Plätze frei geworden. Wenn da jemand mit will, Prag, Lausitz, Herrnhut, Dresden, Meißen und dann die Lutherstätten und die geschichtlichen Spuren, 8 Tage im Juni, liegen auch noch Prospekte da, soll uns bald nachgegeben, ob Einzelzimmer, ob Doppelzimmer, spielt keine Rolle. Die könnten noch mal besetzt werden, falls noch jemand da ist, der damals nicht mitkommen konnte. Unser Opfer ist für unsere Martina Bastian, die Bibliothekarin, die in Westafrika afrikanische Bibliothekare ausbildet. Hat mich ganz beeindruckt, wie sie jetzt geschrieben hat, wie sie nach Senegal kam. Eine alleinstehende Frau tief in der Nacht und steigt in ein Taxi und sagt, ich habe Angst gehabt, wir kommen nie mehr an. Es ist ein unheimliches Fahrzeug gewesen und Gott hat seine Hand über uns gehalten. Und diese ganzen Schwierigkeiten, wie sie 16 Stunden im Bus reist und das in den afrikanischen Bussen und dort eine ganz wunderbare Hilfe macht über den ganzen westafrikanischen Kontinent hinweg. Die Martina Bastian war einmal in unseren Kreisen junger Erwachsener und hat dann jetzt für 10 Jahre schon draußen diesen Dienst getan. Wir wollen heute für diese wichtige Arbeit Afrikaner die Ordnung einer Bibliothek beizubringen, damit die kirchlichen und theologischen Bibliotheken gut geordnet werden können. Ganz herzlichen Dank für Ihr Opfer. Und getauft wird heute im Taufgottesdienst um 11.45 Uhr Philipp Grobler, Dobelklinge 10. Und nun bitten wir um den Segen des Herrn. Er will in Ihren Schwierigkeiten und auch in Ihren ungelösten Sackgassen sich mächtig als ein Herr erweisen, als ein wunderbarer, schrecklicher, großer, löblicher und herrlicher Herr.